Herzlich willkommen im neuen Jahr und herzlichen Dank, dass du bereit bist, andere Menschen zu leiten und dich in andere zu investieren. Wir glauben, dass alle Leiter besser werden können. In dieser Episode möchte ich darüber sprechen, wie wir in Krisen leiten können. Wir gehen selbst alle durch eine große Krise im Moment. Ich selbst bin schon durch eigene Krisen gegangen. Manche habe ich besser, manche habe ich nicht so gut bewältigt. Und ich habe eines festgestellt: Bevor wir andere leiten, müssen wir lernen, uns selbst zu leiten. Und wie wir das tun, das wollen wir in dieser Episode anschauen.
Das ist der Leiter-Podcast von Matthias Theiss, wo Leiter lernen können, geistlich zu leiten.
In Krisen leiten, das ist unser Thema. Und heute geht es ganz speziell um uns selbst, wie wir uns in Krisen verhalten. Und bevor wir dazu kommen, ganz kurz, was ist eigentlich eine Krise? Wie definiert sie sich? Krise geht auf das lateinische respektive griechische Wort Krisis zurück und bedeutet so viel wie der Moment von einer Entscheidung. Und später hat sich das Wort so eingebürgert im Sinne von eine Zuspitzung von Ereignissen, meistens, wenn sie unkontrolliert verlaufen, zum Negativen. Und man kann auch sagen, es ist eine vom Normalzustand abweichende Situation. Es ist nicht mehr normal und es gibt ein großes Potenzial für Schäden an Menschen, an Infrastrukturen, an Betrieben, an Kirchen und Gemeinden, sodass eine besondere Ablauforganisation erforderlich ist. Eine Krise ist aber auf der persönlichen Ebene auch so dieser Gefühl, diesen Zustand, in den wir kommen können, dass wir die Dinge nicht mehr im Griff haben, dass uns das Leben entgleitet, Dinge aus dem Ruder laufen. Und es gibt ganz verschiedene Beispiele dazu. Das kann der Verlust sein von geliebten Personen in unserem Umfeld, der Verlust von Eigentum, von Einfluss, von Freiheit, der Verlust von einem Job. Ein Unfall kann so etwas sein. Dieses Jahr hatte ich vermutlich eine der größten Krisen, die ich begleiten durfte. Und das war in einer Familie, wo ein Landwirt in einer Familie mit 3 Kindern durch eine Landwirtschaftsmaschine ums Leben gekommen ist. Sehr, sehr tragisch gewesen, sehr einschneidend für diese Familie und auch für das ganze Umfeld. Es kann eine bedrohliche Krankheit sein, die plötzlich kommt, Rückschläge. Es können Krisen sein, auch in Kirchen, auch moralische Krisen. Und ohne Zweifel im Moment, Corona ist so eine Krise, durch die wir alle gehen. Und was sind die Merkmale und Folgen, wenn wir durch Krisen gehen? Es gibt verschiedene Merkmale, aber eins davon ist, es ist nicht mehr, wie es gewesen ist. Wir können nicht mehr mit der bestehenden Art, wie wir denken, wie wir handeln, damit umgehen. Es sind manchmal gar nicht zu steuern. Krisen kommen und wir haben sie nicht im Griff. Eine Krise ist aber auch zeitlich begrenzt. Uff, da sind wir noch froh, dass wir das wissen. Sind häufig aber auch sehr komplex. Wir können nicht so einfach damit umgehen. Sind im Ausmaß und den Folgen kaum überschaubar. Und sie finden ein großes Interesse bei den Menschen, bei der Bevölkerung. Und sie können, wenn wir falsch damit umgehen, das Ansehen von Menschen, von Organisationen, von Betrieben, von einer Kirche auch langfristig schädigen. Und normalerweise, wenn wir in eine Krise kommen, dann reagieren wir zunächst einmal mit Schock. Wir sind überfordert, wir sind gelähmt, wir denken, wow, bin ich im falschen Film? Weiß nicht, ob es dir auch schon so gegangen ist. Irgendetwas geschehen und du denkst, träume ich oder ist es wirklich so? Und dann kommt die erste Reaktion bei uns. Irgendwo unsere Emotionen wallen auf, Ängste, Befürchtungen, Traurigkeit, Wut, Zorn. Und manchmal wollen wir es auch verdrängen. Und dann mit der Zeit fangen wir an, die Realität zu sehen und können die Sache, die Krise auch bearbeiten. Und dann braucht es in jeder Krise am Schluss, damit sie konstruktiv verläuft, eine Neuorientierung, wo wir uns sagen, hey, was machen wir in dieser Krise? Wie können wir adäquat reagieren? Und heute geht es darum, wenn uns eine Krise betrifft, macht es eben immer etwas mit uns persönlich. Und darüber wollen wir heute sprechen und es geht um das große Thema der Resilienz, der persönlichen Widerstandskraft. Man hat in der Resilienzforschung eigentlich so 7 Säulen angeschaut, die enorm bedeutungsvoll sind und die einen großen Einfluss darauf haben, wie ich sage mal, erfolgreich oder erfolgsversprechend Menschen mit persönlichen Krisen oder auch Krisen in ihrem Umfeld umgehen können. Und das Erste ist, es hat mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Die zweite Säule, das ist die Kontaktfreudigkeit. Die dritte, das ist die Gefühlsstabilität. Die vierte, das ist der Optimismus. Und die fünfte, das ist die Handlungskontrolle, die wir haben. Die sechste ist der Realismus. Und zum Schluss die Fähigkeit, richtig Dinge zu analysieren, eine Analysestärke eben auch zu haben oder zu entwickeln. Und über diese sieben Säulen möchte ich kurz sprechen, weil sie werden dir helfen, dich persönlich in einer Krise oder als Vorbereitung auch für eine Krise besser aufzustellen. Das Erste, das hat mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Zu wissen, wer ich bin und was ganz wichtig ist, wenn eine Krise kommt, dass wir deshalb nicht in eine Opferrolle fallen. Uns geschehen nicht einfach Dinge, sondern hey, wir sind in der Lage, mit einer Krise eben auch richtig umzugehen. Wir sind nicht einfach die abgeschobenen Leute oder Leute, die absolut nichts mehr im Griff haben können. Wir sind nach wie vor handlungs- und denkfähig. Und gerade auch als Gläubiger bin ich so froh, darf ich hier mir bewusst machen, mein Selbstbewusstsein kommt aus meiner Identität in Jesus. Die Bibel sagt, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Oder dass ich unzertrennbar mit der Liebe von Gott verbunden bin. Oder dass die Hilfe des Heiligen Geistes mir in jeder Situation zugesichert ist. Es ist dieses Ruhen, dieses Vertrauen in der Souveränität von Gott, dass er alles im Griff hat. Paulus hat es einmal so gesagt, was ich bin, das bin ich durch die Gnade oder die befähigende Kraft von Gott. Mach dir das bewusst, wenn du in eine Krise kommst, du bist kein Opfer, sondern du bist wer. Und Gott ist mit dir und lässt dich nicht allein in der Krise. Das Zweite, das ist die Kontaktfreudigkeit. Man hat festgestellt, wenn Menschen sich in Krisen nicht isolieren, sondern im Kontakt bleiben mit Menschen, bewältigen sie diese eindeutig besser. Und gerade Krisen sind eigentlich für uns eine Herausforderung, bereichernde und gute Beziehungen zu unterhalten und gegebenenfalls auch ganz neu zu suchen. Weißt du, vier Augen sehen mehr als zwei. Ich habe festgestellt, meine Beurteilung von Dingen, das ist nur eine einzige Sicht. Aber wenn man mit jemandem sprechen kann, wenn man Rat holt von anderen, mit anderen Menschen austauscht, kommt plötzlich eine Breite hinein, die uns enorm hilft, Dinge richtig zu beurteilen. Luther hat einmal gesagt, der Christus im Munde von meinem Bruder ist stärker als der Christus im eigenen Herzen. Es stärkt uns eben auch, mit anderen unterwegs zu sein. Wir können einander erinnern an Gottes Treue, Gottes Gnade und Gottes Durchtragen. Und weißt du, die Welt hat schon so viele Krisen gesehen und Gott ist immer noch auf dem Thron geblieben. Da helfen uns Beziehungen, einander Mut zu machen. Das Dritte ist, dass wir eine Gefühlsstabilität entwickeln. Es bedeutet, dass wir uns weigern, den Umständen die volle Kontrolle zu geben über die Art und Weise, wie wir uns fühlen. Wir Menschen, wir sind alle Gefühlswesen. Ich bin so ein Gefühlswesen. Ich bin nicht immer voll drauf. Ich fühle mich nicht immer happy und glücklich. Ich bin auch nicht immer voller Optimismus. Aber ich habe festgestellt, meine Gefühle müssen nicht herrschen über mich. Paulus sagte einmal zu Timotheus in 2. Timotheus 4,5, du sei nüchtern. Und ich denke, das ist etwas, was wir als Leiter lernen können, nüchtern zu sein. Das bedeutet nicht emotionslos, aber uns von den Emotionen nicht einfach hin und her leiten zu lassen. Das Dritte, das ist so der Optimismus. Und ich denke, biblisch würde ich sagen, allen Dingen im Glauben zu begegnen. Wenn wir die Bibel anschauen, das ganze Glaubenskapitel im Hebräerbrief, dann sehen wir, dass das, was die großen Männer und Frauen Gottes ausgezeichnet hat, das war ihr festes Vertrauen in Gottes Treue, seine Person und seinen Charakter. Und ich finde es so schön, dass uns die Bibel auch Mut macht. Ich bin nicht immer voll Glauben oder ich bin auch nicht immer voll glaubensvoll. Aber die Bibel sagt, hey, wenn dir etwas fehlt, dann Geh zu Gott, bete, lass es dir auch schenken. Und die Bibel sagt, worum immer wir auch bitten, Gott will es uns gerne geben. Wenn du den Glauben mal verloren hast in einer Situation, bleib nicht liegen, steh wieder auf. Ich möchte dir eines sagen, deine Krise ist nicht das letzte Kapitel in deinem Leben. Es wird weitergehen und Gott hat nächste Kapitel, die er schreiben will. Und manchmal ist eben auch eine Krise so eine persönliche Prüfung von unserem Charakter und von unserem Glauben. Lass dich deswegen nicht entmutigen, sondern nimm die Challenge auch an, Optimismus oder Glauben zu entwickeln. Das nächste, das ist die Handlungskontrolle. Kennst du solche Momente, wenn dich beispielsweise eine E-Mail enorm nervt, dass du am liebsten dich hinsetzen würdest und sofort zurückschreiben würdest und deinen Emotionen so richtig Luft geben würdest? Habe ich früher gemacht und ich habe festgestellt, es ist immer ausnahmslos schlecht herausgekommen. Und zwar, weil unsere Emotionen schlechte Berater sind. Und wir können lernen, nicht aus den Emotionen heraus zu handeln. Für mich bedeutet das, in einer Krisensituation, hey, zuerst mal zu Gott zu kommen, zur Ruhe zu finden, meine Handlungen zu kontrollieren. Und das fängt hier oben an, mit meinem Denken. Wie denke ich in einer Krise? Dann, wie gehe ich mit Menschen um? Wie handle ich? Ich habe festgestellt, ich kann auch als Chef, ich kann sehr viel Ruhe ausbreiten. Ich kann aber auch sehr viel Verunsicherung und Panik auch auslösen. Und Resilienz bedeutet, dass Gott uns hilft, unsere Handlungen, unser Denken, unsere Kommunikation unter Kontrolle zu bekommen. Weißt du, was dich motivieren kann dazu, wenn du nicht so Lust hast, ich habe ja auch nicht immer Lust, meine Emotionen zu kontrollieren, manchmal würde ich denen gerne freien Raum geben, das ist das, wenn wir lernen, auf diese Impulse zu verzichten, ihnen nachzugehen, dann können wir eben motiviert sein, wenn wir wissen, wir werden bessere und höhere Ziele erreichen können, wenn wir in einer Ruhe und Ausruhe heraus auch handeln. Noch zwei Dinge. Das eine ist das der Realismus. Es bedeutet, nicht einfach trotz allem Glauben die Augen zu verschließen, sondern die Augen weit offen zu halten. Es bedeutet Realismus, langfristig zu denken, langfristig zu handeln, zu überlegen, hey, was braucht es jetzt in dieser Situation? Ist jetzt wirklich Panik angesagt und wir sind chancenlos oder welche Entscheidungen, die ich jetzt treffe, haben langfristig den größten Impact? Als wir damals in diese Corona-Krise gekommen sind, haben wir uns überlegt, hey, was ist, wenn die Situation noch länger andauert? Ich habe auch gehofft, nach ein paar Wochen wäre es vorbei. Aber so innerlich hat mir eine Stimme gesagt, das wird noch länger gehen. Ich habe zwar auch nicht gedacht, dass es so lange geht. Aber dort haben wir uns überlegt, hey, wenn wir jetzt Lösungen entwickeln, Strategien entwickeln, gerade bei uns, auch für die Kirche, für die Gemeinde, wie können wir das tun, dass wir langfristig auch dranbleiben können? Ich möchte nur ein Beispiel geben. Wir haben uns entschlossen, nicht sofort zu kommunizieren, sondern wenn sich die erste Woge gelegt hat. Wenn wir festgestellt haben, hey, das hat jetzt wirklich Hand und Fuß, das ist eine Lösung, mit der können wir länger auch als Gemeinde unterwegs sein. Realismus bedeutet aber auch, ich bereite mich innerlich auch vor, dass Krisen kommen. Ich bin nicht krisenaffin, ich bin ganz offen, wenn ich die Wahl habe, in eine Krise zu gehen oder nicht in eine Krise zu gehen. Meine Antwort ist klar, lieber nicht. Aber Krisen werden kommen und die kommen ja auch ungefragt. Aber zu wissen, solche Momente werden kommen, machen mich eben auch innerlich bereit und ich bin dann auch nicht so überrascht, sondern weiß, okay, ist wieder eine Challenge, wir müssen uns dem stellen. Es wird auch dafür Lösungen geben. Petrus hat es einmal so gesagt in 1. Petrus 4,12. Meine lieben Freunde, erschreckt nicht über die schmerzhaften Prüfungen, die ihr jetzt durchmacht, als wären sie etwas Ungewöhnliches. Er sagt nicht, du wirst immer in einer Krise leben, aber es ist nicht ungewöhnlich, wenn eine neue kommt. Und Realismus bedeutet, auch für mich, auch als Christ zu wissen, solange ich hier auf dieser Welt bin, bin ich noch nicht im Himmel. Es wird solche Challenges, solche Krisen werden kommen und mit Gottes Hilfe werde ich sie meistern. Und was mich motiviert, ich werde aus jeder etwas lernen können. Analysestärke. Bin ganz offen, das ist nicht meine erste Gabe. Ich habe Leute um mich im Team, die sind sehr, sehr gut, analytisch zu denken. Aber sie helfen uns. Ich möchte dir ganz kurz sagen, worum es geht. Es bedeutet, Ursachen zu erkennen. Woher kommt die Krise? Haben wir sie selbst verursacht? Oder ist sie von außen her einfach an uns gekommen? Es ist ein großer Unterschied, wie wir damit umgehen. Auch Situationen zu verstehen, einordnen zu können, Reaktionen von Menschen, Reaktionen von Gruppen zu verstehen, einordnen zu können. Das größte Vorbild für mich ist nach wie vor Jesus. Es heißt einmal von ihm, er wusste, was in den Menschen ist. Und als er durch seine große Krise ging, auf dem Weg nach Golgatha, verleugnet wurde, ausgespottet wurde von den Menschen, er wusste, was jetzt geschieht, dass geschieht nicht einfach nur aus Zufall. Es ist Teil von Gottes Plan, aber es ist auch Teil davon, wie Menschen funktionieren, wie Menschen auch mitgerissen werden können, zum Beispiel in einer Gruppe, durch Gruppendynamik, von einer gewissen Stimmung. Und Analysestärke heißt dann eben auch, ich wechsle meine Perspektive. Ich entscheide mich bewusst, nicht nur bei dem zu bleiben, was ich sehe, sondern mir auch zu sagen, hey, es gibt eine Chance, es gibt ein Potenzial in dieser Krise, etwas für mich zu lernen, etwas zu lernen mit dem Team und vorwärts zu gehen. Und ich möchte dir einfach, ich möchte dir Mut machen, möchte dich daran erinnern oder dich vielleicht, wie soll ich sagen, dich erinnern doch, diese sieben Säulen bei Gelegenheit nochmal anzuschauen. Du kannst mit Gott in all diese Säulen etwas investieren und du wirst spüren und du wirst merken, du wirst in deinem Leben viel krisenresistenter werden, du wirst erfolgreicher durch Krisen gehen und du wirst andere Menschen, und das ist ja unser Ziel, besser in Krisen und durch Krisen leiten können. Und dazu wünsche ich dir von ganzem Herzen viel, viel Erfolg, viel Gelingen und die Hilfe Gottes.
Danke fürs Reinhören in den Leiter-Podcast. Wenn dir diese Episode etwas gebracht hat oder du noch Fragen hast, dann melde dich doch bei uns. Du kannst dies per E-Mail oder in der Kommentarfunktion bei leiterpodcast.church tun. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Du kannst den Leiter-Podcast auch abonnieren, damit du ihn nicht verpasst, ihn nochmals hören oder ihn an dein Team weiterleiten. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.